Und ich darf gleich weitergehen. Frauengesundheit besteht natürlich nicht nur aus Kinderwunsch. Und ein ganz wesentliches Thema ist die Krebsprävention. Ich darf Frau Professor Stefanie Aust bitten von der Universitätsklinik für Gynäkologie der MedUni Wien. Danke.
Vielen Dank auch von meiner Seite für die Möglichkeit heute, dieses wirklich wichtige Thema Vorsorge und Prävention gemeinsam mit Ihnen durchgehen zu dürfen. Der Michael hat schon sehr schön gesagt, Vorsorge soll nicht Angst machen, und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn es um Krebsprävention geht. Frauengesundheit ist natürlich jetzt ein sehr großer Begriff. Ich glaube, da wird die Frau Professor Siller noch viel mehr im Detail darauf eingehen. Ich werde nur einen kleinen Aspekt davon ansprechen und mich dann primär auf die Prävention, vor allem HPV-assoziierter Tumore, mit dem Schwerpunkt des Zervixkarzinoms beschäftigen. Warum? Weil die WHO sich an sich zum Ziel gesetzt hat, das Zervixkarzinom, also den Gebärmutterhalskrebs, zu eliminieren. Und in diesem globalen Ziel ist Österreich eines der vielen Länder, die sich hier verpflichtet hat, die Kriterien, die relativ bald schlagend werden, zu erfüllen. Und wir sind noch sehr weit hinten, was die HPV-Durchimpfungsrate betrifft, was die Aufklärung betrifft und auch was unser HPV-Screening betrifft. Und darum möchte ich jetzt hier einfach auch noch einmal einen Schwerpunkt darauf setzen, weil der Michael hat es auch gesagt, ich glaube, wir durchleben auch ein bisschen einen Paradigmenwechsel in der Medizin, oder wir sollten ihn durchleben und ein bisschen mehr in die Vorsorge, in die Aufklärung, in die Prävention zu gehen und nicht nur in die Suche nach Erkrankungen und die Behandlung derer, wenn sie dann entstanden sind. Wenn wir Krebsprävention sprechen, ist die Frage, wie relevant ist das für uns in Österreich? Und ich habe Ihnen die Zahlen der Statistik Austria mitgebracht zu Inzidenz und Mortalität der relevantesten gynäkologischen Malignome. Wie schaut es mit den aktuellen Zahlen aus? Zum Cervixkarzinom haben wir hier 440 Neuerkrankungen pro Jahr und 130 Todesfälle, die registriert wurden. Ovarialkarzinom sind wir bei 720 Neuerkrankungen und 490 Todesfällen. Endometriumkarzinom sind wir schon bei über 1000 Neuerkrankungen, auch stark zunehmend. Bei Brustkrebs sind wir bei über 6000 Neuerkrankungen und über 1500 Todesfällen pro Jahr. Was bedeutet jetzt Krebsprävention? Es bedeutet, den Einfluss bekannter Risikofaktoren zu beseitigen oder zumindest zu reduzieren, um die Zahl der Neuerkrankungen zu senken. Ist jetzt so quasi die allgemeine Definition. Was bedeutet das für uns im Alltag und für die Aufklärung unserer Patientinnen oder auch für die Rolle für uns als Frauenärzte? Risikofaktoren, die wir definitiv ansprechen sollten, auch in der gynäkologischen Praxis, sind Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen. Wir sollten eine Beratung zur Gewichtskontrolle und Ernährung durchführen im Hinblick auf die Prävention vor allem des Endometriumkarzinoms. Körperliche Aktivität im Allgemeinen ist immer wichtig im Sinne der Krebsprävention, aber, und da kommen wir zur Frauengesundheit, auch im Sinne der Knochengesundheit und Frakturprävention. Und hier ist, glaube ich, auch ein Punkt, den wir als Frauenärzte sehr gut ansprechen können und den wir auch ansprechen sollten. Ich habe Ihnen hier eine Grafik mitgebracht, die Österreich an die dritte Stelle stellt. Das ist aber keine gute Grafik. Diese Grafik zeigt die altersstandardisierte Inzidenz von Hüftfrakturen pro 100.000 Frauen pro Land. Und nach Dänemark und Schweden sind wir hier ganz, ganz oben mit einer unglaublich hohen Inzidenz von Hüftfrakturen. Und was bedeutet das? Eine Hüftfraktur geht nicht nur mit einer hohen Morbidität einher, sondern infolge einer Hüftfraktur haben diese Frauen auch eine 10-20%ige höhere Mortalität als der altersverglichene Durchschnitt. Und das sind wirklich erschreckende Zahlen. Das sind Zahlen, die uns, glaube ich, nicht so bewusst sind. Aber Frakturrisiko und Frakturprävention ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Hinblick auf die Frauengesundheit. Die Empfehlung zu körperlicher Bewegung ist jetzt eine simple Empfehlung, aber was heißt das im Detail? Wir werden es nachher vielleicht von der Frau Professor Siller auch noch hören. Eine Ausdauersport, also regelmäßige körperliche Bewegung, ist vor allem wichtig für die junge Frau, für den Mann natürlich auch, aber wir sind heute bei den Frauen. Das bedeutet hier ein Training für die kardiovaskuläre Fitness und eben hier auch die kardiovaskuläre Prävention. Für die ältere Frau, insbesondere ab 60, ist aber ganz wichtig, dass wir auch aufklären über die Bedeutung eines Krafttrainings. Das, was wir brauchen für die Osteoprotektion, also für die Aktivierung der knochenaufbauenden Zellen, der Osteoplasten, ist der Zug am Knochen, ist die Bewegung, die auch wirklich hier die Osteoplasten dazu bringt, dass sie den Knochen weiter aufbauen. Und das ist etwas, das man den Frauen auch wirklich erklären muss. Es ist schön, wenn auch noch die 60-jährige Patientin am Crosstrainer sitzt, zweimal die Woche, wenn sie das gerne macht. Aber es wird ihr nicht so viel helfen für die Frakturprävention. Hier ist es wirklich wichtig, Muskelmasse aufzubauen und eben diese Osteoplasten, die knochenaufbauenden Zellen, zu stimulieren. In Kombination natürlich auch mit einer Ernährungsberatung, im Idealfall 1000 Milligramm Kalzium pro Tag, ausreichend Vitamin D und, das wird oft vergessen, auch ausreichend Protein. Was wir nicht wollen, ist, dass die Fettzellen gefüttert werden mit guten Weihnachtskeksen, sondern wir wollen den Muskelaufbau und dafür brauchen wir aber auch Protein. Und gerade die älteren Frauen vergessen da oft drauf. Und darum ist das auch etwas, das wir auch als Frauenärzte für die Frakturprävention ansprechen können. Wir können auch genauso gut ansprechen im Rahmen unserer Anamneseerhebung, ob die Patientin schon eine Fraktur in der Anamnese hatte, weil genau dann sollten wir hier hellhörig werden und noch mehr auch einen Fokus auf diese weitere Frakturprävention legen. Die aktuelle Osteoporose-Leitlinie geht jetzt ein bisschen weg von dem Fokus nur auf die Knochendichte und den T-Score, so wie wir das früher lange gemacht haben. Wir berechnen jetzt mit dem FRAX-Score das Frakturrisiko, um hier die Patientinnen eben entsprechend weiter zu triagieren. Ganz, ganz wichtig, ich glaube, das betrifft uns alle, es gibt keine Kontraindikationen für körperliche Aktivität oder Training. Man muss die Patientin einfach da auffangen, wo sie gerade steht und sie entsprechend dann weiterweisen und eben ihr den richtigen Weg mitgeben. Wenn wir jetzt von der Frauengesundheit zur Krebsprävention springen, möchte ich eben jetzt ein bisschen tiefer in die HPV-Thematik mit Ihnen eintauchen. In Österreich haben wir, wie Sie alle wissen, die Vorgabe oder die Empfehlung, Mädchen und Jungen, also eine geschlechtsneutrale Impfung, ab dem 9. Lebensjahr durchzuführen. Aktuell ist diese bis zum 30. Lebensjahr kostenfrei. Dennoch, desto früher die Impfung durchgeführt wird, desto besser. Geimpft wird in 2 Dosen in einem Abstand von 6 bis 12 Monaten. Vermutlich gilt ab 2026 wieder die Altersgrenze von 21 Jahren für die Gratisimpfung, je nachdem, wie sich die Versicherungsträger dann entscheiden werden. Wir haben schon kurz von dem Ziel der WHO gesprochen, Gebärmutterhalskrebs zu eliminieren. Um diesem Ziel zu entsprechen, haben wir uns auch eigentlich dazu verpflichtet, dass bis 2030, das ist schon sehr, sehr bald, 90% der Mädchen unter 15 Jahren an HPV geimpft sein sollen. Von diesem Ziel, das wissen Sie, sind wir in Österreich leider nach wie vor weit entfernt. Was können wir tun, damit dieses Ziel erreicht wird? Ich glaube, alle, die über HPV gut informiert sind, können sich im Bekanntenkreis umhören und insbesondere wir in der gynäkologisch tätigen Praxis sollten hier die erste Anlaufstelle sein, um über HPV kompetent zu informieren. Es geht hier nicht nur um Gebärmutterhalskrebs, es geht um eine Vielzahl an Krebserkrankungen, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Peniskarzinom, Vulva- und Vaginalkarzinom, Oropharyngealkarzinome, insbesondere HPV-16, assoziiert sind stark im Vormarsch, Analkarzinome, Cervixkarzinom und natürlich unendlich viele Diagnosen von Genitalwarzen könnten durch eine ausreichend hohe HPV-Durchimpfungsrate verhindert werden. Wie effektiv ist die Impfung? Hier habe ich Ihnen einerseits eine gute Arbeit mitgebracht, eine aktuelle aus Schottland. Man sieht hier populationsbasiert in der ungeimpften Population 8 von 100.000 Frauen, die ein Zervixkarzinom entwickeln. Bei der Population, die unter dem 13. Lebensjahr, also vermutlich vor dem ersten Geschlechtsverkehr geimpft wurde, kein einziges Zervixkarzinom, und die, die über dem 14. Lebensjahr komplett geimpft wurden, sind wir bei einer Inzidenz von 2,7. Also die Impfung ist effektiv und am effektivsten, wenn sie ganz bei der jungen noch Frau angewandt wird, die eben noch keinen Kontakt mit HPV hatte. Ähnliche Daten aus Schweden, ebenso eine populationsbasierte Studie, die zeigen konnte, dass in einer ungeimpften Population eine Inzidenz von 5,3 pro 100.000 Frauen aufgetreten ist. In der geimpften Population waren wir bei unter 1. Und wenn diese Frauen unter dem Alter von 17 Jahren, das ist ein bisschen anderer Cut-off, geimpft wurden, sind wir bei 0,1. Also auch hier sieht man ganz klar, die Impfung ist effektiv, und desto jünger die Patientin bei der Impfung, desto geringer das Risiko für das Auftreten eines Zervixkarzinoms. Wir werden in der frauenärztlichen Praxis immer noch mit sehr, sehr vielen Mythen konfrontiert rund um die Impfung. Ein paar von denen möchte ich jetzt kurz mit Ihnen durchgehen, weil ich mir sicher bin, dass auch Sie immer wieder von Ihren Patientinnen diese Fragen hören. Gibt es ein erhöhtes Auftreten von Autoimmunerkrankungen nach der HPV-Impfung? Dieses Gerücht hat sich sehr hartnäckig gehalten. Von dem her gibt es auch eine Vielzahl an Studien, die sich damit beschäftigt hat. Ich habe Ihnen jetzt hier einen systematischen Review, eine Meta-Analyse mitgebracht, die sehr schön an einer wirklich großen Population über 240.000 geimpfte und über 240.000 nicht geimpfte Frauen zeigen konnte, dass es keine Korrelation zwischen der Impfung und dem Auftreten von Autoimmunerkrankungen gibt. Eine weitere Studie, ebenso mit über 290 geimpften Frauen, konnte genauso keine Zunahme von Autoimmunerkrankungen nach der HPV-Impfung nachweisen. Nachdem ich hier von Michi eingeladen wurde, darf ich auch ein paar Punkte einbringen, die jetzt für den Kinderwunsch und im Zuge dessen die Frauen, ja, auch die Frauengesundheit und die Frauenfertilität betrifft. Und auch hier gibt es manchmal die Frage, wie sieht es aus mit einer primären ovariellen Insuffizienz nach Impfungen und insbesondere nach der HPV-Impfung. Auch hier gibt es eine Studie, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt hat, über 190.000 Frauen, die im Allgemeinen das Auftreten einer primären ovariellen Insuffizienz nach Impfungen untersucht hat, unter anderem HPV, also da ging es nicht nur um HPV, und auch hier konnte kein statistisch signifikanter Zusammenhang gesehen werden. Bleiben wir gleich beim Thema Fertilität. Wie sieht es aus mit einer HPV-Infektion beim Mann und der Qualität des Spermas oder der Samenflüssigkeit? Gibt es hier einen Einfluss? Wer glaubt, dass es einen Einfluss gibt? Sehr gut. Korrekt, das war aufgelegt. Es gibt insbesondere eine wirklich gute Analyse, die jetzt ganz rezent 2024 herausgekommen ist, auch eine Meta-Analyse. Und man sieht hier wirklich schön über all diese Studien hindurch, dass es einen signifikanten negativen Einfluss der HPV-Infektion auf die Motilität gibt es auch auf die Morphologie. Das heißt, das ist hier ein Punkt, der wahrscheinlich auch für dich, Michi, sehr relevant ist. HPV-Impfung ist jetzt eben nicht nur im Sinne der Krebsprävention, sondern auch für die Fertilität ein präventiv oder ein unterstützender Faktor. Wie sieht es aus mit der sekundären Prävention? Wenn wir jetzt alle Frauen bis 30 geimpft haben, haben wir, also in Zukunft, haben wir leider momentan immer noch einige, die nicht geimpft sind. Was machen wir jetzt ab 30 mit unseren Patientinnen? Ganz, ganz wichtig ist das Screening. Ich habe Ihnen jetzt hier Bilder mitgebracht von zervikalen Dysplasien, ZIN 1, 2 und 3. Das sind die Vorstufen vor der Entstehung eines Gebärmutterhalskrebs. Die wollen wir herausfischen und behandeln, damit es eben nicht zur Entstehung des Zervixkarzinoms kommt. Wie sieht die aktuelle Empfehlung aus? Nach dem Positionspaper der ÖGGG, das jetzt schon vor einigen Jahren herausgegeben wurde und das immer noch aktuell ist, empfehlen wir vor dem 30. Lebensjahr die Zytologie als Screening-Methode und ab dem 30. Lebensjahr eine HPV-Testung und dann im Idealfall ein HPV-basiertes Triagesystem, wo wir dann eben je nach HPV-Positivität oder negativ die Patienten weiter screenen. Zur Zytologie nur ganz kurz. Die konventionelle Zytologie, den Pap-Abstrich, kennen wir schon sehr lange. Der wird seit Jahrzehnten angewandt. Im Vormarsch ist die Dünnschicht-Zytologie. Die Liquid-Based Cytology ist teurer, aber man kann sagen, etwas genauer, man sieht es hier in den Bildern, es gibt viel weniger Verunreinigungen durch Erythrozyten oder Leukozytenüberlagerungen. Hier wird mit dem gleichen Bürstchen, das Sie vom Pap-Abstrich kennen, das Sekret in ein Medium eingebracht, so wie beim HPV-Test. Dann wird das Ganze zentrifugiert und das Zellpellet wird dann dünn, drum der Name Dünnschicht, auf dem Objektträger aufgetragen. Und hier wird dann die zytologische Diagnostik erstellt. Der Vorteil ist, aus dem gleichen Gefäß kann auch ein HPV-Nachweis erfolgen und zusätzlich immunhistochemische Färbungen, die uns eben auch weiterhelfen können in Bezug auf die Bedeutung des zytologischen Befundes. Wie sieht es jetzt mit dem HPV-Test auf? In Bezug auf das Entdecken einer mittel- oder höhergradigen Dysplasie, also die Bilder, die Sie vorher gesehen haben. Der HPV-Test hat eine höhere Sensitivität als die Zytologie. Das bedeutet, dass an sich größere Screening-Intervalle möglich sind, beispielsweise alle 3 Jahre. Und es ist ein objektiver Test, HPV-positiv, negativ. Während wir bei der Zytologie doch immer wieder auch Inter- und Intra-Observer-Variabilitäten beobachten. Der Nachteil ist, gibt altersbedingt eine deutlich geringere Spezifität. Es können vor allem bei jüngeren Frauen auch vorübergehende HPV-Infektionen erkannt werden, die eigentlich überhaupt kein karzinogenes Potenzial aufweisen. Und deshalb ist gerade in dieser Population, bei den jungen Frauen, ein weiterer Triagetest notwendig, weil es hier ja häufig auch eine Self-Clearance gibt. Wie sieht die Empfehlung europaweit aus? Der European Society of Gynecology und auch der European Federation of Colposcopy. Das Positionspaper sagt ganz klar die Empfehlung eines HPV-Tests. Hier ist es wichtig, dass nur HPV-Tests angeboten werden, die auch wirklich klinisch validiert wurden. Sie sind weniger spezifisch als die Zytologie, drum bei einem positiven Test sind weitere Triagetests notwendig. Die Reflexzytologie ist da eben am besten validiert. Zusätzlich können P16, KI67 Färbungen durchgeführt werden im Sinne des Zintec Plus. Wenn das negativ ist, ist das Ergebnis noch aussagekräftiger als ein unter Anführungszeichen unauffälliger PAP2. Es gibt auch noch sehr, sehr viel, das uns in den nächsten Jahren erwartet. Es gibt viele Studien zur Methylierung, zur Viruslast, was das an Bedeutung für die Prädiktivität hat. Und da gibt es sicher noch viel, das sich in Zukunft für uns ändern wird. Das verängstigt wahrscheinlich viele im niedergelassenen Bereich, auch die Selbstprobenentnahme wird in manchen Ländern bereits, sagen wir mal, validiert. Also hier gibt es auch vielversprechende Ergebnisse. Für uns in Österreich ist das momentan noch nicht etabliert. Was möchte ich Ihnen an Facts für zu Hause mitgeben oder was sollen Sie sich heute merken? Es ist ganz einfach. Unterm 30. Lebensjahr, wenn Sie eine Patientin sehen, fragen Sie, ob sie HPV geimpft ist und wenn nicht, klären Sie sie bestmöglich über die Option der Impfung auf. Über dem 30. Lebensjahr empfehlen wir eine HPV-Testung. Desto jünger die Patientin bei der Impfung ist, desto effektiver ist die Impfung, aber es gibt keine obere Altersgrenze für die Impfung. Was sollen Sie sich zur Frauengesundheit mitnehmen? Ich bin keine Expertin für Osteoporose und die ÖGKM hat auch für mich zum Nachschlagen und auch im Sinne von Podcasts zum Reinhören wirklich großartige Beiträge, die Leitlinien gut zusammengefasst. Es gibt sehr tolle Podcasts, alles rund um das Thema Knochengesundheit und ich glaube, das ist etwas, das ganz, ganz ein wichtiger Stellenwert in Bezug auf die Frauengesundheit ist und auch in Zukunft noch mehr werden wird und uns auch als Frauenärzte immer mehr wahrscheinlich beschäftigen wird. In diesem Sinne finde ich es großartig, Michi, dass du eben diesen Fokus auf die Vorsorge gelegt hast und ich hoffe, dass wir auch dem globalen Ziel der WHO bald entsprechen können und dass zumindest das Zervixkarzinom bald eben zu den rarest diseases gehören wird.
Herzlichen Dank, liebe Steffi, für diesen schönen, übersichtlichen Vortrag. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Professor Dalak?
Sie haben gezeigt, dass dass Krankheiten, HPV-Erkrankungen negativ auf die Spermienqualität sich auswirkt. Mhm. Aber haben Sie auch Daten über die Impfung?
Ob sich die Impfung negativ auf die Spermienqualität auswirkt? Muss ich zugeben, also diese Daten gibt es, glaube ich, noch nicht. Michael, vielleicht kennst du Daten zur...
Ich kenne keine Daten, aber in Anbetracht der wissenschaftlichen Datenlage würde ich mir eher einen positiven Einfluss auf die Spermienqualität erwarten.
Aber bewiesen ist eigentlich nichts.
Naja, das ist sozusagen der Umkehrschluss dann.
Warum empfiehlt man die HPV-Testung, also den HPV-Status, erst ab 30 und nicht zum Beispiel ab 20?
Die Schwierigkeit ist, dass vor allem junge Frauen auch teilweise ein anderes Sexualleben leben als ältere Frauen. Also es gibt hier doch, wir sehen das auch in der jüngeren Frau, häufig mehr HPV, verschiedene HPV-Stämme, die parallel in der Testung positiv erscheinen. Und das, was wir sehr schön gesehen haben, wir haben das auch bei unseren Daten an der Klinik ausgewertet, ist, dass bis 25 die HPV-Clearance noch eine sehr gute ist. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das lokale Immunsystem diese HPV-Infektion abwehren kann, ist einfach bei der jungen Frau noch relativ gut. Und desto älter, wir hätten den Cut-off eher bei 25 gesetzt, im Positionspapier ist es jetzt bei 30, desto weniger gut kann das lokale Immunsystem eben diese HPV-Infektion abwehren und desto eher bleibt sie transient und kann eben zu einer relevanten Zellveränderung führen.
Es ist ja so bekannt, dass, was weiß ich, perianal bei HIV-Positiven extrem hohe, also High-Risk-HPV-Arten zu finden sind. Mhm. Wie ist das eigentlich bei der Testung? Sollte man da Mund, perianal und genital alle drei machen oder spricht ein Test für alle Regionen? Ich könnte mir vorstellen, dass jemand das ja nur an einem anderen Ort hat und dort schon voll ist damit, nicht?
Also HIV-positive Patientinnen oder Patienten, ganz egal, sind in Bezug auf HPV natürlich quasi ein spezielles Kollektiv. Hier wissen wir ganz klar, dass diese Patientinnen signifikant höhere HPV-Infektionsraten aufweisen und eben auch höhere Persistenzraten und demnach auch das assoziierte Risiko. Wir führen jetzt nicht eine Co-Testung anal durch, aber bei Auffälligkeiten im Analbereich, also es spricht nichts dagegen, bei der gynäkologischen Untersuchung den Analbereich mit einzubeziehen. Sehr häufig sind ja dann hier auch zum Beispiel Kondylome zu sehen und wenn das der Fall ist, dann kann man hier auch sehr gut von anal eine HPV-Testung durchführen. Die Proktologen machen das auch und dann kann man das auch hier, wenn jetzt HPV-16 positiv ist, eben speziell mit einer Anoskopie auch diesen Bereich begutachten, ob hier relevante Läsionen vorhanden sind.
Es gibt ja 6 Karzinome.
Genau, genau.
Da sollte man die alle.
Das Screening ist primär validiert eben für die Transformationszone am Gebärmutterhals. Also hier ist die Testung einfach etabliert worden und am besten, aber es wird genauso auch von eben Proktologen mit dieser Testung angewandt. Es wird immer wieder auch natürlich bei Auffälligkeiten, jetzt am Penis zum Beispiel, von den Urologen angewandt oder bei Auffälligkeiten im HNO-Bereich erfolgt auch eine Testung, aber diese Testungen sind nicht im Sinne jetzt eines allgemeinen Screenings, sondern Reflextestungen bei Auffälligkeiten.
Ich glaube, da hinten war noch eine Frage. Ja, bitte. Danke für Ihren Vortrag. Wie viel Prozent von die Cancer Cervix ist die Ursache, ist die Human Papillomavirus, HPV? Die HPV ist die Ursache für Cancer Cervix, wie viel Prozent?
Bis zu 98%.
2% ist andere. Ich habe noch andere Frage.
Aber man muss dazu sagen, es gibt ja weit über 200 HPV-Stämme und wir können nicht alle testen. Das heißt nicht, dass die nicht HPV-positiv sind, nicht auch eine HPV-Infektion haben. Wir sehen sie nur nicht.
Nicht 100%, nicht später.
Also es gibt wahrscheinlich auch Fälle mit HPV-Viren, die wir einfach nicht testen können.
Okay, kurze Frage noch. Körperaktivität und Training oder Sport, was kann helfen für Krebs? Ich weiß, viele Sportfrauen mit Cancer, gestorben auch mit Cancer, Cervix zum Beispiel. Was kann helfen, was kann machen?
Also körperliche Fitness gilt als allgemeiner Faktor im Sinne der Krebsprävention. Insbesondere ist jetzt Bewegung und Gewichtsreduktion zum Beispiel ein Faktor für das Endometriumkarzinom, wo wir einfach ganz klar diesen Zusammenhang auch mit vermehrten Adipozyten, also Fettzellen, sehen. Da ist es halt noch einmal schlagender, aber Bewegung, körperliche Fitness, Stärkung des Immunsystems, also alle Tumorerkrankungen, hier spielt eine Immunsuppression immer eine Rolle und alle Faktoren, die das Immunsystem stärken und dazu gehört natürlich auch die korrekte Ernährung und Bewegung, können sich nur krebsprotektiv auswirken.
Eine Frage noch hinten.
Wenn ich einem Patienten mitteile, dass er eine HPV-Infektion hat, die zweite, dritte Frage fragt immer die Patientin, soll ich das meinem Partner mitteilen?
Mhm.
Und das Wichtigste ist, ich habe bis jetzt 2 Patienten in meiner Ordination gehabt, die eine Klage verloren haben, weil sie es ihrem Partner nicht mitgeteilt haben. Ich hätte gerne eine juristische Beratung. Wie soll ich meine Patienten mitteilen? Weil sie sagen, nein, sie brauchen das nicht, das ist in engerem Sinne keine Geschlechtskrankheit. Oder sie müssen ihrem Partner mitteilen. Ich werde jeden Tag damit konfrontiert. Aber eigentlich von der hohen Stufe kommt keine Empfehlung.
Also HPV ist eigentlich die am häufigsten übertragene sexuelle Infektion. Also fällt das sehr wohl unter den Punkt Geschlechtskrankheit. Und ich würde definitiv der Patientin sagen, dass sie ihrem Partner sagen soll, dass sie eine HPV-Infektion hat. Dass es für ihn jetzt keine unmittelbare Konsequenz hat, solange er nicht etwas bei sich selbst bemerkt. Aber ich denke mir, gerade in einer Partnerschaft ist das definitiv ein Punkt, den die Patientin auch ihrem Partner sagen sollte.
Ein letztes Kommentar noch. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass du wieder die Daten der Spermien gezeigt hast. Mhm. Auch bei der Frau gibt es wirklich spannende Daten, dass sich ein HPV-Nachweis im Endometrium negativ auf die Implantation auswirken kann, dass selbst an Embryonen direkt HPV-Viren mitunter gefunden werden und sich diese Embryonen dann auch schlechter implantieren. Das heißt, gerade unsere Patientinnen, die sich vielleicht fürchten oder eine Auswirkung auf ihre Fruchtbarkeit aufgrund der Impfung sehen, kann man beruhigen und ihnen sagen, das hat, wenn überhaupt, eher den gegenteiligen Effekt und sie erhalten sich vielleicht sogar ihre Fruchtbarkeit, weil der HPV kann schon auch gruselige Auswirkungen diesbezüglich haben.
Genau, wo ja unter anderem auch spekuliert wird, ob nicht durch das Sperma diese Übertragung nach apikal in der Frau eben auch entstehen kann oder jetzt halt im Kinderwunsch-Setting.
Dann darf ich übergeben.
Vielen Dank.